Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz. Lange Zeit war es für Jugendliche ganz klar, mit 18 macht man seinen Führerschein oder besser eigentlich schon mit 17, damit das begehrte Plastikkärtchen dann zum 18. Geburtstag tatsächlich in den eigenen Händen liegen kann. Inzwischen machen allerdings viele Menschen deutlich später ihren Führerschein, gerade in Großstädten. Schließlich sorgt das eigene Auto dort wegen der vielen Staus und fehlender Parkplätze ohnehin oft eher für Frust als für Freude am Fahren. Doch früher oder später machen die meisten Menschen dann eben doch einen Führerschein. Denn oft genug wird das Auto immer noch beruflich gebraucht. Aber wie kommt man eigentlich gut und günstig an einen Führerschein? Wie finde ich eine passende Fahrschule? Und wie sammle ich anschließend am besten Fahrpraxis? Gerade wenn ich als Stadtbewohner vielleicht gar kein eigenes Auto habe. Darum und mehr soll es heute im Marktplatz gehen. Unser Thema deshalb heute: der Weg zum Führerschein und zur ersten Fahrpraxis. Und als Experten sind mir dafür dieses Mal zugeschaltet Christiane Jordan vom Fahrlehrerverband Berlin, lange Zeit selbst Fahrlehrerin und jetzt unter anderem auch Lehrerin für Fahrlehrer. Hallo Frau Jordan, ich hoffe, die Leitung zu Ihnen steht und Sie können uns gut hören.
Ja, guten Tag, ich grüße alle und ich bin auch immer noch Fahrlehrerin.
Sie sind auch immer noch selber aktive Fahrlehrerin.
Verloren gegangen.
Sehr gut, sehr gut. Mein zweiter Experte in der Runde ist Sören Heinze vom Autoclub Europa. Er sitzt in unserem Berliner Funkhaus. Herr Heinze, auch Ihnen ein herzliches Willkommen beim Marktplatz. Schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Guten Tag.
Und hier bei mir in unserem Kölner Studio, last but not least, Arne Böhne vom TÜV Rheinland und dort zuständig für den Bereich Fahrprüfungen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen beim Marktplatz.
Ja, schönen guten Morgen allerseits. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Und wie immer interessieren wir uns natürlich auch für Ihre Fragen, Erfahrungen und Anregungen rund um das Thema Führerschein und erste Fahrpraxis. Welche Erfahrungen haben Sie mit Fahrschule und Fahrprüfungen gemacht? Was war gut, was war schlecht? Und ja, welche Erfahrungen würden Sie vielleicht anderen Fahranfängern gerne ersparen? Haben Sie vielleicht selber noch gar keinen Führerschein und fragen sich, worauf Sie bei der Auswahl einer Fahrschule achten sollten? Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Unser Thema heute im Marktplatz: der Weg zum Führerschein und zur ersten Fahrpraxis. Christiane Jordan, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind hier als Vertreterin des Fahrlehrerverbands Berlin. Sie arbeiten seit langen Jahren als Fahrlehrerin. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Hat Ihnen die Fahrschule selbst so viel Spaß gemacht, dass Sie damit dann gleich weitermachen wollten?
Nein, das hatte erblich bedingte, nein, meine Eltern waren beide Fahrlehrer, mein Onkel, meine Tante war auch Fahrlehrer. Zunächst wollte ich gerne weg von der Fahrschule, die kannte ich ja ziemlich gut aus Kindheitstagen, bin drin groß geworden sozusagen und irgendwie hat mich aber das dann doch, die Arbeit mit Menschen eingefangen, fasziniert und ich bin dann zurückgegangen und habe dann dort nochmal durchgestartet.
Und es macht Ihnen auch immer noch Spaß?
Ja, sehr viel.
Fahrschule war ja lange Zeit eine ziemliche Männerdomäne. Der Frauenanteil bei den Fahrlehrern ist auch immer noch ziemlich niedrig. Ich glaube, das ist so um die 10%. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ändert sich das langsam.
Ja, durch gesetzliche Änderungen, also Zugangsvoraussetzungen wurden etwas herabgesetzt. Und von daher wird es vielleicht unter Umständen den Damen auch ein bisschen leichter gemacht, in den Beruf einzusteigen. Man muss jetzt nicht mehr Lkw fahren können oder unbedingt das Motorrad bewegen können, um in den Beruf einzusteigen.
Musste man früher einen Lkw-Führerschein haben, um Pkw-Fahrschule zu unterrichten?
Ja, natürlich, ja.
Ach.
Ist auch meines Erachtens sehr wichtig. Also ich erzähle ja heute noch jungen Leuten auch, wie sich so ein Lkw vielleicht bewegt, wo die Gefahrenpunkte sind, wenn der plötzlich abbiegt und ausschert, das muss man schon deutlich machen, weil plötzlich wird der eigene Fahrstreifen einfach ein bisschen enger, ne?
Aber jetzt in der Fahrlehrerausbildung, die Sie ja auch machen, da begegnen Ihnen deutlich mehr Frauen als früher, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also meinem persönlichen Eindruck nach haben wir seit 2018 deutlich mehr Damen dabei, ja. Wirklich deutlich mehr. Der erste Kurs war sogar 50-50. Also da war ich ganz erstaunt. Ja, ja. Jetzt ist wieder ein bisschen weniger geworden, aber Bitte, es ist also nur mein persönlicher Eindruck. Aber es freut mich natürlich. Ne?
Spielt da vielleicht auch, ich sag mal, die Nachfrage eine Rolle? Es ist ja auch rund die Hälfte der Fahrschüler weiblich. Meine Schulkameradinnen hatten mit ihren natürlich männlichen Fahrlehrern nicht immer sich so richtig wohlgefühlt. Ich kann mich da durchaus erinnern, dass da von sexistischen Sprüchen damals die Rede war. Und man hat das damals dann so als Altherrenwitze weggelächelt. Ist da vielleicht auch Bedarf da an weiblichen Fahrlehrerinnen?
Naja, auf alle Fälle werden Damen natürlich auch in dem Beruf nachgefragt. Vielleicht auch wegen des Mitgefühls, was man vielleicht voraussetzt. Aber ich muss auch eine Lanze brechen für meine Kollegen. Also wenn die fachliche Kompetenz da ist, dann wird auch da der Schüler so umsorgt, wie er es gerade braucht. Und das ist ja eigentlich die fachliche Kompetenz, die ein Fahrlehrer auch an den Tag legen muss.
Ja, und die Zeiten haben sich ja vielleicht auch in den letzten 20 Jahren ein bisschen geändert, was die dummen Sprüche angeht, kann ich mir vorstellen.
Also ich denke mal, ja, ich kann ja nur nicht für alle reden, aber ich denke mal, also wir sprechen ja auch von Kommunikation für Fahrlehrer. Und natürlich steht das Fachliche im Vordergrund, es soll ein bisschen humorig sein und zeitgemäß auf alle Fälle. Aber ich denke, da kann ich auch meinen Kollegen ein gutes Stück weit vertrauen.
Sehr gut. Sören Heinze, Sie sind als Vertreter des Autoclubs Europa, ACE, hier in der Runde. Das ist der zweitgrößte Automobilclub in Deutschland. Wie ist denn bei Ihnen die Liebe zum Auto entstanden? Auch während der eher während der Fahrschulzeit davor oder vielleicht auch erst danach?
Eigentlich habe ich eine Liebe zur Mobilität. Also ich bin gerne unterwegs, ich reise gerne. Und die Liebe zum Auto ist bei mir entstanden, als ein Nachbar einen Saab 99 kaufte, der unten in der Garage stand und ich immer damals noch in meinen jungen Jahren runtergegangen bin, diese Form dieses Autos faszinierend gefunden habe und immer heimlich hinten gegen den Kotflügel geklopft habe, weil das eine ziemlich massive Angelegenheit gewesen ist. Und so hat sich das dann bis heute fortgesetzt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Liebe zur Mobilität, das trifft sich, glaube ich, auch ganz gut mit dem Selbstverständnis auch Ihres Vereins. Der versteht sich ja auch nicht oder nicht mehr als, ich sag mal, reine Autofahrerlobby, wie das Automobilclubs lange Zeit getan haben, sondern, ich sag mal, etwas ganzheitlicher, nachhaltiger.
Ich würde sogar sagen, ziemlich ganzheitlich. Also wir verstehen uns neben der Tatsache, dass wir Deutschlands zweitgrößter Autoclub sind, als Mobilitätsbegleiter. Wir leisten als Autoclub klassische Pannen- und Unfallhilfe, so wie man das dann auch von Wettbewerbern kennt. Aber für uns ist wichtig Verkehrssicherheit, für uns ist wichtig E-Mobilität, für uns ist wichtig neue Mobilitätsformen und Verbraucherschutz. Und das Ganze gießen wir zusammen in ein ganzheitliches Mobilitätskonzept. Wir sind der Meinung, dass Verkehrsmittel klug eingesetzt werden müssen, klug miteinander vernetzt werden müssen und dann sich eine intermodale Mobilität entwickelt. Also die Nutzung vieler Verkehrsmittel in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Notwendigkeiten, zu verschiedenen Zwecken.
Und welche Rolle spielt da in dem Zusammenhang heute im Leben von gerade jungen Menschen noch der Führerschein?
Ich glaube, dass sich das sehr unterscheidet zu eher ländlich geprägten Gebieten und städtischen Gebieten. Wir beobachten, dass das in städtischen Gebieten nicht mehr so wichtig ist. Das hat mit der Parksituation zu tun, das hat was mit dem Anschaffungspreis zu tun, das hat was mit dem ÖPNV zu tun, mit den verschiedenen Mobilitätsformen, die man in der Stadt leichter zur Verfügung hat. Aber Führerschein ist schon immer noch etwas, was man gerne möchte. Wir haben also weiterhin steigende Zahlen von Fahranfangenden, 0,2% im Vergleich zum letzten Jahr, auch wenn es nur wenig ist. Aber die Faszination, Auto zu fahren, die Freude am Auto zu fahren und die Nutzen des Autos klug einzusetzen, die ist ungebrochen.
Der dritte Experte hier in unserer Runde und der einzige, der hier direkt mit mir in unserem Kölner Studio sitzt, ist Arne Böhne vom TÜV Rheinland und dort schon seit vielen Jahren für den Bereich Führerscheinprüfungen zuständig. Herr Böhne, wie lebhaft sind denn die Erinnerungen an Ihre eigene Führerscheinprüfung noch?
Ja, ich glaube, kaum einer von uns vergisst seine Führerscheinprüfung und das ist bei mir auch so. Das ist natürlich jetzt auch schon viele Jahre her, aber ich kann mich gut dran erinnern, wie das war, ja.
Ganz ehrlich, sind Sie beim ersten Mal durchgekommen oder mussten Sie einen zweiten Versuch machen?
Nee, ich bin beim ersten Mal durchgekommen. Ich sag mal, da gehört immer auch ein Stückchen Glück dazu, aber vielleicht habe ich auch einen guten Fahrlehrer gehabt und einen guten Tag erwischt, Das gehört natürlich auch mit dazu, aber ich glaube, ich war auch sehr gut ausgebildet.
Ich muss ja zugeben, ich bin beim ersten Mal durch die faktische Fahrprüfung gefallen und durfte nur 5 Minuten fahren, dann war Schluss. Der Fahrprüfer war sehr freundlich und verständnisvoll, aber ich frage mich tatsächlich seither, gibt es eigentlich auch Fahrprüfer, die vielleicht selbst ihre Fahrprüfung das erste Mal und vielleicht auch sogar ein zweites Mal nicht bestanden haben? Wissen Sie sowas?
Nein, das weiß ich nicht, aber die gibt es ganz sicher, weil das sind Menschen wie Sie und ich und wir alle und auch da gelingt nicht immer beim ersten Mal alles. Und im Übrigen ist es ja auch so, es gehört tatsächlich auch für den wirklich gut ausgebildeten Fahrschüler und der auch talentiert ist, auch immer ein bisschen Glück dazu in der Prüfung, dass alles funktioniert. Weil, wie gesagt, er ist ein Anfänger, er hat die Erfahrung noch nicht und wenn er am Fahrbahnrand jemanden gerade aus dem Augenwinkel nicht gesehen hat, kann es passieren, dass er ausgebremst wird, zu Recht dann natürlich in dem Moment vom Fahrlehrer und dann kann die Prüfung nicht mehr bestanden sein.
Ich habe gelesen, insgesamt ist es ja tatsächlich, ich sag mal, ein Drittel oder ein Viertel, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, der Leute, die durch die praktische Prüfung fallen. Das ist tatsächlich auch eine große Sache. Sie sagen, das ist auch viel Glück mit dabei.
Ja, viel Glück, so kann man das nicht sagen. Nein, sondern es gehört immer auch ein Quäntchen Glück dazu zum Gelingen, wie bei jeder Prüfung, die man so ablegt. Ja, die Nichtbestehensquote bei den praktischen Prüfungen liegt knapp unter 30%, also im Mix aller Fahrerlaubnisklassen, muss man sagen, ja. Und wie gesagt, man braucht eine gute Ausbildung, Talent ist eine Frage, was kann der Bewerber an dem Tag abrufen? Und ja, natürlich die kleine Portion Glück, damit dann auch alles passt. Und da kann auch der Gute dann mal nicht bestehen.
Gute Ausbildung ist auch tatsächlich schon das Stichwort. Dann sind wir schon bei der wichtigen Frage. Was sind denn für Sie die Kriterien, die eine gute Fahrschule, eine gute Ausbildung ausmachen?
Gut, ich sag mal, da muss natürlich theoretische und praktische Ausbildung müssen ineinander greifen, muss verzahnt sein, ja. Und der Theorieunterricht muss strukturiert ablaufen und gut organisiert sein, wenig Störungen. Ich bin auch der Meinung, dass für eine gute theoretische Ausbildung und die Wissensvermittlung braucht man eben auch etwas Zeit, damit das Wissen nicht wie beim Nürnberger Trichter in den Fahrschüler reingekippt wird, sondern nach und nach aufgebaut wird. Und bei der praktischen Ausbildung ist es wichtig, dass die Chemie stimmt zwischen Fahrlehrer und Fahrschüler und dass die Kommunikation zwischen den beiden gut funktioniert. Und wenn der Fahrlehrer dann die richtige Ruhe hat und die gute Kompetenzen hat, dann gelingt auch die Ausbildung.
Aber können Sie auch erkennen, dass es, ich sag mal, deutliche Unterschiede gibt zwischen den Fahrschulen? Gibt es Fahrschulen, wo Sie sagen, naja, da fällt doch ein sehr viel höherer Anteil der Leute beim ersten Mal durch und bei anderen deutlich weniger?
Gut, wir sind natürlich als beliehenes Unternehmen vom Staat auch verpflichtet, bestimmte Auswertungen an die Fahrschulüberwachungsbehörden, die es ja gibt in Deutschland, zu geben. Und das heißt, wir sind die Einzigen, die wissen, wer hat wie viel Stück gemacht und wer hat wie viel...
Das werde ich als Verbraucher nie erfahren, sagen Sie.
Ja, so ungefähr. Genau. Und wer hat wie viel Bestehensquote? Und da können wir natürlich reinschauen und da sehen wir natürlich Unterschiede. Hat aber auch, zum Beispiel gibt es da auch Gründe dafür. Es gibt eben Fahrschulen, die machen viel LKW und Bus. Ausbildung, und da sind die Bestehensquoten besser, also die Durchfallquoten niedriger. Das sind Menschen in einem fortgeschrittenen Alter, die haben schon einen Pkw-Führerschein, da sind die Bestehensquoten besser. Fahrschulen, die das nicht haben, oder auch beim Motorrad ist es ähnlich, Fahrschulen, die das nicht haben, haben dann naturgemäß eine höhere Nichtbestehensquote, weil sie fast nur 17-, 18-Jährige dann im Auto haben. Und natürlich spielt auch eine Rolle, in welchem Umfeld, wo liegt die Fahrschule, was habe ich für eine Kundengruppe. Es ist halt ein Unterschied, ob ich auf dem Land oder in der Stadt oder in einem sozialen Brennpunkt die Fahrschule habe oder in geordneten Verhältnissen. Das wirkt sich auf die Quote aus.
Mhm. Frau Jordan, was würden Sie denn empfehlen, wenn ich eine Fahrschule suche? Wie finde ich eine wirklich gute Fahrschule? Was sollte ich da als angehender Fahrschüler vielleicht für Fragen stellen? Wonach sollte ich mich orientieren?
Ja, wir können ja gleich an dem Thema von eben gleich mit anschließen. Wenn derjenige, der sich irgendwo bewirbt, vorab schon mal informiert über die Fahrschule, weil ich glaube, also auch Fahrschulen geben gerne Auskunft oder informieren ja den Fahrschüler. Ich würde es einfach mal versuchen, mich vorab vor Ort zu informieren, Zum
Also
Zweiten
einfach reingehen in die Fahrschule, mit den Leuten
ja,
da sprechen.
Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Wie sehen die Fahrzeuge aus? Wie sehen die Fahrlehrer aus? Wie sind die Herrschaften im Büro, die mich da umsorgen? Habe ich einen guten Eindruck? Wissen, es ist ja eine sehr persönliche Sache. Auch ich muss mich wohlfühlen.
Aber die Fahrschule kann schön aussehen und trotzdem dann eine sehr hohe Durchfallquote haben.
Da haben Sie recht. Und da kann man ja vielleicht auch mal nachfragen. Man kennt ja bestimmt im Umfeld, im Freundes- oder Familienkreis auch Leute, die vielleicht dort schon einen Führerschein gemacht haben, einfach mal persönlich auf die zugehen und sagen, du, was hast denn du für Erfahrungen gemacht? Ich denke, das ist auch ein Punkt, den man ganz schnell dann erfahren kann, wie läuft es da ab? Na? Also ich habe es umgedreht in der Fahrschule sehr häufig erlebt, dass ich halt Empfehlungen bekommen habe, weil sie es einfach weitergesprochen hat.
Ja, schön,
und da fordere
schön.
Ich auch die Fahrschüler auf, einfach wirklich Menschen, die sie kennen, denen sie auch ein Stück weit vertrauen können auf ihr Urteil, mal nachfragen, was hast du dort erlebt oder wie siehst du das? Und ich denke, da bekommt man ganz schnell eine ehrliche Antwort.
Herr Heinze, gibt es denn auch für Fahrschulen, für Fahrlehrer sowas wie Internetbewertungsportale? Es wird ja inzwischen im Internet so ziemlich alles bewertet. Habe ich da irgendwo verlässliche Ratgeber im Internet? Oder was würden Sie empfehlen, wenn man sich noch vielleicht mehr als über den ersten Eindruck informieren will?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Es gibt natürlich genug Internetportale, bei denen man sich informieren kann. Ich würde gerne mich an meine Zeit erinnern. Da hat mir nämlich der Inhaber der Fahrschule, bei der ich meine Prüfung abgelegt habe, gesagt, weißt du, am liebsten ist mir das immer, wenn einer meiner Schülerinnen und Schüler sofort beim ersten Mal besteht. Denn nichts geht über eine gute Empfehlung. Und so war das bei uns damals mit 17 in der Klasse. Da hat man sich Tipps gegeben, wo gehst denn du hin, wo gehst denn du hin und wie war's? Und da kann ich nur sagen, da hat mein Inhaber der Fahrschule, der hatte also Marketing schon vor Google und vor Facebook verstanden.
Nur gerade in Großstädten kennt man nicht unbedingt jemanden. Also ich bin beispielsweise nach Köln gezogen, da kannte ich niemanden, den ich hätte fragen können, wer hier gerade Führerschein gemacht hat.
Wie gesagt, das Internet ist groß und weit. Da muss man halt reinschauen. Es gibt genug Vergleichsportale, es gibt Google-Bewertungen. Und wichtig ist immer eins, dass man solche Sachen auch vernünftig liest. Ne? Ich habe neulich eine Bewertung für einen Biergarten gelesen, hat einer 2 Sterne abgezogen, weil kein Biergartenwetter war. Da muss man sich natürlich die Frage stellen.
Das sind vielleicht nicht ganz richtige Kriterien.
ob die Kriterien richtig sind, genau. Und so ist das bei Fahrschulen ganz genau. Wichtig ist mir noch eins, man sollte sich immer überlegen, wie weit ist denn die Fahrschule eigentlich weg? Denn ich muss da ja öfter mal hin und voraussichtlich nicht mit dem Auto, sondern mit dem ÖPNV zu Fuß oder mit dem Mofa. Also die sollte schon mit dem Rad nicht mehr als 20 Minuten entfernt sein, entweder vom Arbeitsplatz oder von zu Hause.
Es gibt ja auch durchaus, ich sag mal, Spezialisierung. Nicht jeder will nur einen Pkw-Führerschein machen, sondern hat auch vielleicht besondere Bedürfnisse. Frau Jordan, gibt es denn irgendeine Information, irgendwelche zentralen Webseiten von den Fahrschulverbänden, Fahrlehrerverbänden, die informieren, welche Fahrschule eigentlich was anbietet? Oder muss ich da in den gelben Seiten oder Ähnliches mich durchblättern und durchklicken im Internet?
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Meinen Sie die Fahrerlaubnisklassen, die angeboten werden? Die stehen auf, denke ich, jeder Homepage. Aber Sie meinen wahrscheinlich auch, wenn es Menschen mit Behinderungen,
beispielsweise
die dann
auch, genau,
besondere Fahrzeuge oder Ähnliches benötigen. Ja, natürlich, da gibt es zum Beispiel die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände hat auf ihrer Homepage eine Liste der Fahrschulen, die sich um diese Menschen besonders kümmern. Wem das jetzt so hoch ist, der kann auch seinen eigenen Fahrlehrerverband mal fragen, im eigenen Bundesland. Da müsste man ihnen auch weiterhelfen können. Und also da gibt es eigentlich in jedem Bundesländern Fahrschulen, die darauf spezialisiert sind und sich da auch große Mühe geben, den Menschen entgegenzukommen.
Im Handwerk gibt es ja, ich sag mal, Leute, die haben einen Gesellenbrief und es gibt einen Meisterbrief. Gibt es irgendwelche Qualifikationsunterschiede oder besondere Auszeichnungen bei Fahrlehrern, auf die ich vielleicht noch achten könnte? Jemand, der eine besondere Auszeichnung da hat?
Ja, also man macht erstmal die Fahrerlaubnis der Klasse BE und dann kann man zusätzlich weitere Fahrerlaubnisklassen dazunehmen mit erneuter Prüfung und etc. Und dann gibt es sogenannte Seminarerlaubnisse. Dann kann man zum Beispiel ein Aufbauseminar oder ein Fahreignungsseminar durchführen. Oder man kann zum Beispiel auch Ausbildungsfahrlehrer werden. Das sind die Fahrlehrer, die in der Fahrschule den Fahrlehreranwärtern dann praktisch weiterhelfen auf ihrem Weg zur Fahrlehrerlaubnis.
Aber das ist jetzt nicht so, dass Sie sagen würden, das ist in jedem Fall besser, wenn man sowas alles hat, als wenn man einfach nur eine Standardausbildung zum Fahrlehrer hat.
Nein, also derjenige, der die Fahrlehrerlaubnis BE hat, der darf ja das auch ausbilden und im Rahmen seiner Ausbildungsmöglichkeiten nur das darf er machen. Also er darf jetzt nicht plötzlich, sage ich mal, im Lkw-Bereich ausbilden. Das weiß aber auch der Fahrlehrer. Ne? Ja. Also nur für das, was er zugelassen ist, darf er auch umsetzen. Ne? Und ich sag mal, ja, für den sogenannten Pkw-Bereich reicht die BE Erlaubnis aus, mit Sicherheit.
Ja, auf die Frage, welche Führerscheinklassen und so weiter, kommen wir gleich nach den Nachrichten noch. Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Fragen zum Thema. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Bei uns geht es heute rund um das Thema der Weg zum Führerschein und zur ersten Fahrpraxis. Mein Name ist Stefan Römermann und zugeschaltet sind mir weiterhin meine Expertinnen und Experten Christiane Jordan vom Fahrlehrerverband Berlin, Sören Heinze vom Autoclub Europa ACE und hier bei mir in unserem Kölner Studio sitzt Arne Böhne vom TÜV Rheinland. Vor den Nachrichten haben wir schon mal ganz kurz über das Thema Führerscheinklassen gesprochen. Da fiel dann mehrfach das Wort BE und Klasse B. Vielleicht ordnen Sie das mal kurz ein, Herr Heinze. Was ist denn der Standardführerschein, den man heute machen sollte, wenn man einen Pkw führen will? Das ist ja nicht mehr die Klasse 3, schon lange nicht mehr.
Standard ist heute B bzw. BE, also Kraftfahrzeuge mit einer Gesamtmasse von nicht mehr als 3,5 Tonnen, bzw. eine Fahrzeugkombination, Klasse B und einen Anhänger. Und der Anhänger auch nicht mehr als 3,5 Tonnen. Das sind so die Sachen, die am meisten gemacht werden. Und
BE ist das mit dem Anhänger? Oder?
BE ist das mit dem Anhänger. Das muss man sich dann eben überlegen. Aber die Führerscheinklasse B ist das, was heute das ist, was man benötigt, um ein Fahrzeug zu führen. Früher war das ein bisschen anders. Ne? Das war die alte Klasse 3, die viele noch von uns haben. Das waren die Klassen B, BE, C1 und C1E. Da konnte man dann tatsächlich Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen fahren, sowie Züge bis zu 12 Tonnen, also samt Anhänger bis zu 3 Achsen.
Uiuiui. Ja, und heute darf man, wenn man den Führerschein Klasse B hat, tatsächlich nur noch ein Auto führen, nichts mehr hinten dran hängen oder nur noch ganz kleine Anhänger, glaube ich, anhängen. Sollte man gleich diesen Führerschein BE mitmachen oder ist das was, wo Sie sagen, ach, da kann man auch erstmal drauf verzichten und das dann machen, wenn man es wirklich braucht?
Na, das kommt drauf an, wie häufig und mit welchen Anhängern ich unterwegs bin. Also ich darf ja mit der Klasse B einen Anhänger fahren mit bis maximal 750 Kilo. Das ist so für, ich fahre mal zum Baumarkt und kaufe mir was, völlig ausreichend. Der Anhänger darf dieses Gewicht nicht überschreiten und das gesamte Gespann darf nicht mehr, wenn das gesamte Gespann nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegt. Wenn man größere Sachen transportiert, wenn man häufiger mit einem Anhänger unterwegs ist, dann empfiehlt sich das tatsächlich und zwar einfach nicht nur, damit es dann erlaubt ist, sondern auch damit man eine entsprechende Fahrpraxis und eine Übung mit Fahren mit dem Anhänger erhält. Denn zum Beispiel Einparken mit einem Anhänger ist schon etwas anderes, als wenn ich mit einem Fiat 500 in eine 10-Meter-Parklücke einparke.
Mhm. Frau Jordan, wie aufwendig ist das denn, wenn ich diesen Führerschein BE nicht gemacht habe, wenn ich aber jetzt dann diesen Anhängerführerschein vielleicht noch hinterher machen möchte? Was muss ich denn dann noch machen?
Naja, man muss einen kleinen Anteil nochmal an Übungsstunden nehmen, um mit dem Gespann sozusagen klarzukommen. Da sind noch, die Theorie wird ja leider bei Klasse B mitgemacht, mitvermittelt. Also wer schlau ist, setzt sich natürlich dann nochmal freiwillig vielleicht rein, um dann nochmal die aktuellen Sachen im Kopf zu haben, auch wie stellt man denn Züge zusammen. Da gibt es technische Bedingungen, nicht nur die eben genannten Fahrerlaubnis. Rechtlichen Bedingungen und solche Sachen sollte man dann nochmal aktivieren.
Aber ich muss jetzt nicht nochmal die Theorieprüfung machen, habe ich jetzt gerade richtig verstanden?
Nein,
oder?
Aber ich muss ja wissen, nicht, dass ich einen Zug zusammenstelle, den ich gar nicht fahren darf oder der gar nicht kombiniert werden darf. Das ist ja ganz wichtig, denn es ist Fahren ohne Fahrerlaubnis und somit eine Straftat. Also das ist ganz, ganz wichtiges Wissen, was man da nochmal, also ich denke, gute Fahrlehrer weisen da auch immer drauf hin, nochmal setzt euch da nochmal rein und das muss besprochen werden. Und ja, dann muss natürlich dieses Verbinden und Trennen geübt werden, die Kontrolle, ob alles funktioniert, Auch darf ich den Zug zusammenstellen in der Kombination. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch die unterschiedliche Möglichkeit, also dass man sagt, ich mache das aus Hobbygründen und habe jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, einen Transportanhänger für Pferde oder ich bin Segelflieger oder ich nutze es beruflich, dann habe ich mit ganz anderen Anhängern zu tun. Also das sind schon so Sachen, die muss man dann praktisch, da ist der Fokus auf der Praxis, aber ich erinnere nochmal dran, auch die Theorie darf da nicht vergessen werden. Und wenn das lange zurückblickt, die Klasse B, dann muss ich mich da wirklich nochmal mit befassen. Also sprich, muss mich am besten nochmal mit in den Theorieunterricht reinsetzen und das auch nochmal hören, auch wenn es dann an der Stelle freiwillig ist. Aber meines Erachtens ist sehr notwendig. Wer es gleich überschaut, dass er es braucht, dann würde ich es gleich im Anschluss machen und ansonsten nur entsprechend nach Bedarf.
Eine andere Frage, über die man nachdenken muss, wenn man einen Führerschein macht oder in den meisten Fällen eigentlich gar nicht darüber nachdenkt, ist die Frage, Führerschein für Automatik oder Führerschein für Schaltgetriebe. Das hat ja offenbar auch irgendwelche Auswirkungen, womit ich meine Fahrschule mache. Herr Böhne, was würden Sie denn da sagen? Es gibt ja die Regel, wenn ich auf einem Auto mit Automatikgetriebe meine Fahrprüfung gemacht habe, dass ich tatsächlich auch nur Automatik fahren darf, nicht?
Ja, das ist richtig. Wird die Fahrerlaubnisprüfung mit einem Fahrzeug gemacht mit automatischer Kraftübertragung, darf ich nur nachher Automatikfahrzeuge fahren. Und die Entscheidung darüber, ob ich das machen möchte oder vielleicht doch lieber die Prüfung auf einem Schaltwagen mache, würde ich jetzt davon abhängig machen, was für einen Fahrzeugbestand ich zu Hause habe oder vielleicht auch beruflich benötige. Die Durchdringung des Fahrzeugmarktes, da habe ich jetzt keine Zahl parat, aber sie nimmt zu, also die Durchdringung mit Fahrzeugen mit automatischer Kraftübertragung nimmt zu. Aber ich glaube, sie ist noch nicht bei 50% angekommen im Vergleich zu den Schaltfahrzeugen. Und wie gesagt, wenn ich zu Hause nur Automatikfahrzeuge habe und habe auch kein Bedürfnis, andere Fahrzeuge zu führen, dann würde die Automatik zunächst mal ausreichen. Habe ich zu Hause einen Mix an Fahrzeugen, würde ich im Moment noch die Prüfung auf dem Schaltfahrzeug machen.
Herr Heinze, es gibt ja durchaus auch Diskussionen, ob man diese Einschränkungen, diese Regelungen beim Thema Schalt- oder Automatikgetriebe bei den Führerscheinen, ob man das abschaffen soll. Das ist ja auch, glaube ich, in Bezug auf Elektromobilität nicht ganz unwichtig, oder?
Das ist sogar sehr wichtig, denn mit dem Durchsetzen der Elektromobilität wird es so sein, dass Schaltgetriebe der Vergangenheit angehören. Das beobachten wir heute schon. Das ist auch technisch sonnenklar. Aber da kann ich Herrn Böhne nur beipflichten. Es kommt darauf an, was möchte ich gerne? Möchte ich gerne ein Auto mit Automatikgetriebe fahren und beabsichtige das nur zu tun, dann kann mir das auch reichen. Ne? Und davon mal ganz unabhängig, ob es erlaubt ist oder nicht, habe ich einen Führerschein, eine Fahrerlaubnis auf dem Automatikgetriebe gemacht, ist eine Fahrt mit einem Auto mit Schaltgetriebe ohnehin nach kurzer Zeit und mit nicht sehr großer Freude vorbei. Für den Moment, glaube ich, ist es gut, wenn man fit bei beiden Getriebearten ist, aber in der Zukunft wird das Automatikgetriebe das Getriebe der Zukunft sein.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, oder nein, eine Hörerin, Frau Susanne Fink aus Hamburg. Hallo Frau Fink, was ist Ihre Frage oder Ihre Anregung?
Ja, hallo. Also ich habe eben zugehört und bei der Prüfungssituation nochmal wollte ich anmerken, dass die Psychologie nicht so richtig angesprochen worden ist, also auch die Nervosität, die ja bei den jungen Prüfling sein könnte oder auch eben besonders, wenn sich vielleicht schon mal durchgefallen sind und dass es ja so eine Art erstes Mal auch ist für so eine exklusive Prüfung, wo davon abhängt, top oder flop. Bis dahin sind ja so schulisch eher dann so Klassenarbeiten oder vielleicht eine Realschulprüfung gelaufen, aber das ist dann eher in der Gruppe und jetzt ist man so alleine vor der Situation und die ist doch mitunter sehr schwer zu bewältigen.
Ja, vielleicht an Frau Jordan die Frage, was kann man denn da tun, um diese Prüfungssituation zu entspannen? Das ist ja, glaube ich, ein ganz häufiges Problem, dass Leute eben da auch Aussetzer haben, sage ich jetzt mal, oder Prüfungsangst und Ähnliches.
Ja, also ich setze mal voraus, dass derjenige wirklich gut ausgebildet worden ist und sich hat auch gut ausbilden lassen. Beide Seiten sind ja da aktiv. dann ist es ganz, ganz wichtig, und ich würde wirklich mal zum Anfang zurückzugehen, von Anfang an mit dem Fahrlehrer oder der Fahrlehrerin darüber reden und das mit in die Ausbildung einflechten. Es gibt ja zwischendurch immer mal kleine Tests, die man machen kann, so Lernstandskontrollen während der Ausbildung schon, dass man, wenn man einen Abschnitt irgendwo so ein bisschen hat, dass man sagt, okay, wie sieht es denn aus? Kleine Lernstandskontrolle, sitzt alles. Und dann kann man das bis zur Prüfung steigern, letztendlich kurz vor der Prüfung auch sogenannte Prüfungssimulationen durchführen. Und das ist ja nicht unbedingt gerade jetzt, man muss ja nicht immer eine Dreiviertelstunde fahren oder irgendwie was, sondern wirklich, man kann einen kleinen Anfang, und dann gewöhnt sich auch der, der ausgebildet wird, ganz wunderbar dran und kann seine Angst vor diesem großen Tag natürlich ablegen.
Ja, vielleicht auch nochmal an Herrn Böhne vom TÜV Rheinland die Frage. Ich meine, als Verantwortlicher für die Fahrprüfungen, haben Sie da vielleicht auch Tipps, die Sie weitergeben könnten? Oder bereiten Sie vielleicht auch Ihre Fahrlehrer selber, die Fahrprüfer darauf vor, dass die mit den Prüflingen irgendwie umgehen mit diesen Stresssituationen?
Ja, natürlich. Also einmal ist es von der Verordnung her vorgesehen, vorgeschrieben, dass diese Prüfungsnervosität in der Prüfung vom Prüfer oder der Prüferin berücksichtigt wird. Und das tun unsere Prüfer auch. Und natürlich ist das immer wieder auch Thema in unseren jährlichen Fortbildungsseminaren und in einzelnen Gesprächen auch mit unseren Prüfern. Und es ist natürlich so, das kam gerade schon, dass die Führerscheinprüfung ist die erste Prüfung in der Regel außerhalb der Schule, auch in einer fremden Umgebung, in ein völlig anderes Umfeld. Dann steigt plötzlich eine fremde Person dazu, steigt hinter einem ein und sagt so, ich bin der Prüfer und wir fahren heute die Prüfung zusammen. Und da ist die Anspannung und Belastung ist schon sehr hoch. Und viele sagen ja auch, okay, ich kenne zwar meinen Fahrschüler, aber ich kenne nicht meinen Prüfling, weil die Leute dann plötzlich ganz anders reagieren. Mein Tipp ist, zunächst muss man davon ausgehen, jeder im Fahrzeug möchte, dass die Prüfung positiv ausgeht. Also das ist ja für alle eine gute Situation und ein Erfolgserlebnis. Und wenn dann doch mal Fehler passiert, weiterfahren, konzentriert bleiben und nicht zurückdenken an den Fehler, den man gerade gemacht hat, sondern immer nach vorne denken. Solange wie die Fahrt läuft, kann ich vielleicht auch kleine Fehler wieder ausmerzen und die Prüfung immer noch bestehen. Und ja, eine gute Grundanspannung ist wichtig, aber wie kriege ich die Balance zwischen einer guten Grundanspannung, um konzentriert zu sein und eben diese Übernervosität dennoch zu vermeiden, das ist schwierig, glaube ich. Ja.
Frau Fink, ich hoffe, wir konnten da zumindest ein bisschen was zu Ihrer Frage sagen, aber natürlich sind solche Prüfungssituationen auch immer wieder sehr individuell.
Ja, genau. Mhm.
Dann,
aber
ja?
Vielen Dank, ja.
Dann vielen Dank für Ihren Anruf und schönen Tag noch.
Danke Ihnen auch.
Ja, ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die durchaus ja etwas spezielle Situation, die wir momentan haben für Fahrschulen und auch für Fahrprüfungen. Frau Jordan, in der Corona-Zeit waren ja tatsächlich die Fahrstunden komplett untersagt haben stillgestanden. Inzwischen haben die Fahrschulen wieder ihren Betrieb aufgenommen, aber es ist nicht mehr alles wie vorher. Was haben Sie, wie sieht Fahrschule in Zeiten von Corona aus?
Ja, also es hat sich wirklich etwas geändert, aber ich sag mal, wir können uns nichts weiter als auf die allgemeinen Hygieneregeln, Sie kennen die Kurzform AHA, Abstand, Hände waschen, Alltagsmaske nur mal als kleine Sache. Das gilt natürlich auch in Fahrschulen. Ich sag mal, wir haben in dieser Zeit, ich kann jetzt wirklich nur mal für Berlin sprechen, wir haben tatsächlich 16 Änderungstexte reinbekommen. Angefangen hat es mit der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung, ja, heißt inzwischen SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung. Und die Texte waren auch leider nicht immer verständlich, mussten halt eben, wir brauchten dann Unterstützung, dass sie kommentiert werden, damit wir auch wissen, wo gehören denn die Fahrschulen hin. Inzwischen hat sich zum Glück, ich sage mal, wieder ein bisschen eingependelt, alle wissen, mit umzugehen. Die Fahrschulen haben sich darauf eingestellt, haben ihre Hygienekonzepte.
Aber wenn wir es auf den Punkt bringen, im Wesentlichen ist es tatsächlich so, bei den Fahrstunden tragen jetzt Fahrlehrer und Fahrschüler wahrscheinlich beide Masken und vielleicht auch Fenster offen, oder was macht man da so?
Ja, der Abstand ist nicht gegeben. Unter Umständen muss die Maske, also bitte, ich kann nicht für alle sprechen. Es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also deswegen, ich kann da nicht wirklich eine Auskunft geben. Es gibt da leider Unterschiede bundesweit. Und die Fahrschulen vor Ort wissen aber, was in ihrem Bundesland erlaubt oder empfohlen oder verboten ist und halten sich, denke ich, auch dran, was ich bis jetzt gesehen habe.
Eine andere Sache, die ich gelesen habe, ist, dass es ja durchaus, dadurch, dass jetzt die Fahrschulen und auch die Fahrprüfungen für eine ganze Weile ausgesetzt waren, dass es da, ich sag mal, so eine Art Rückstau gibt. Vielleicht, ohne dass wir kurz ausholen, Herr Böhne, inwiefern ist das tatsächlich momentan immer noch ein Problem, mit dem die Fahrprüfer zu kämpfen haben? Und wann wird es da wieder normal laufen?
Also tatsächlich ist es so, Entschuldigung, dass wir in den Bundesländern 6 Wochen und teilweise auch 8 Wochen lang nicht eine einzige Prüfung durchführen konnten. Wir haben zum Beispiel in NRW, in der Südhälfte von NRW, fast 25.000 Theorieprüfungen nicht machen können und über 20.000 praktische Prüfungen. Und die wollen jetzt natürlich irgendwann nachgeholt werden, weil die Fahrschüler und auch die Fahrschulen sagen, so, die Leute sind da und die kommen jetzt in die Unterrichte und irgendwann brauchen wir einen Prüfungstermin. Wenn wir dieselben Prüfungen aber auch in 6 oder 8 Wochen aufholen sollen, dann müssen wir doppelt so viel,
machen.
Ja genau, doppelt das so viel Personal haben, haben wir nicht.
Nach einer guten Idee.
So, das heißt, wir machen natürlich schon vieles mit Mehrarbeit und wir holen Mitarbeiter aus anderen Bereichen und setzen sie bei der Führerscheinprüfung ein. So, wir sind auch schon besser geworden, haben schon einiges aufgearbeitet, aber es wird auch noch ein paar Wochen dauern, bis wir wieder im normalen Plan sind.
Also da müssen die Betroffenen momentan noch ein bisschen Verständnis haben für den Rückstand. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Erben aus Chemnitz, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da geht es um die Frage, mit was für einem Auto macht man seine Fahrschule, wenn ich das richtig verstanden habe. Herr Erben, was ist Ihre Frage?
Ja, hallo. Einen schönen Gruß aus Chemnitz in die Runde. Meine Fahrprüfung war vor 45 Jahren auf einem militärischen LKW.
Das macht man heute in der Regel nicht mehr.
Ich bin kaum einem Auto begegnet und es gab in der Kleinstadt eine einzige Ampel. Wir haben ja heute ganz andere Verhältnisse. Und deswegen ist meine Frage zu meinem großen Verwundern und auch zu meiner großen Ablehnung, begegne ich zunehmend Fahrschulen, die einen SUV einsetzen und nicht etwa nur einen T-Roc, sondern auch Ford Kuga und noch größer.
Also durchaus und ordentliche Geschütze, die ja schon eher an ihre Militärzeit erinnern.
Geschütze, richtig.
Okay, und das finden Sie nicht so richtig gut, wenn ich das richtig raushöre. Da scheint die Leitung zusammengebrochen zu sein, aber ich glaube, die Frage ist angekommen. Ja, das gebe ich doch mal an Frau Jordan weiter. Fahrschule mit dem SUV, ist das tatsächlich eher die Ausnahme oder ist das inzwischen fast schon Standard? Weil es werden ja auch inzwischen, glaube ich, 1/3 der verkauften Neufahrzeuge sind ja inzwischen SUVs.
Ja, wie weit sich da die Fahrschulen insgesamt in Deutschland dran beteiligen, vermag ich jetzt aus meinem kleinen Zimmer hier nicht zu sagen. Ich sage mal, jede Fahrschule muss das für sich selber entscheiden und darf das auch für sich selber entscheiden. Es gibt nur eine Vorgabe, was ist ein Ausbildungsfahrzeug und was ist ein Prüfungsfahrzeug. Das ist in der Fahrerlaubnisverordnung beschrieben. Und ja, was dann die Fahrschulen nutzen, um praktisch ja, die Leute darauf auszubilden, das müssen die halt entscheiden. Also,
Herr Heinze, was würden Sie denn sagen? Ist Fahrschule auf einem SUV eine gute Idee? Oder sollte man vielleicht inzwischen eher überlegen, ob man Fahrschule tatsächlich eben auch beispielsweise in einem Elektroauto macht? Aber das bieten ja auch noch nicht viele Fahrschulen an, oder?
Also im Bayerischen Wald kann eine Fahrschule mit einem SUV ja durchaus eine sinnvolle Geschichte sein. Ob das in Berlin-Prenzlauer Berg eine gute Idee ist, bin ich jetzt eher im Zweifel. Es wird auch kommen, ja, dass es Fahrschulen gibt, die vermehrt Prüfungen und Vorbereitungen auf Elektroautos anbieten. Aber letzten Endes, wie Frau Jordan gesagt hat, welche Autos genommen werden, das regelt A, die Verordnung und entscheidet dann letzten Endes auch die Fahrschule an sich. Und ich habe als Verbraucher ja die Chance auszuwählen. Also wenn mir das nicht gefällt, dass meine Fahrschule, die in der Stuttgarter Innenstadt ist, ein SUV als Stundenfahrzeug anbietet, dann suche ich mir eine andere Fahrschule. Und wenn im Bayerischen Wald ich der Meinung bin, ich möchte mir hinterher gerne ein SUV kaufen, weil ich wohne im ländlichen Gebiet und ich bin im Winter und ich wohne im Wald, dann suche ich mir vielleicht eine Fahrschule, die auf einem SUV ausbildet. Wichtig ist aber, Fahrpraxis erlangen hinterher, denn man wird nicht das ganze Leben lang nur einen Fahrzeugtyp fahren.
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Stichwort, auf das wir gleich nochmal kommen mit der Fahrpraxis. Lassen Sie uns noch mal einen kurzen Moment bei der Frage des Fahrschulautos bleiben. Ich habe ja gelernt, dass man nimmt ja in der Regel das Auto, mit dem man auch seine Fahrstunden gemacht hat für die Prüfung. Das heißt, von der Fahrschule wird das Auto dann auch gestellt. Und ich habe von meinem Fahrlehrer damals gehört, ich darf alle Fahrassistenzsysteme benutzen, die dieses Auto hat. Ich muss also eigentlich theoretisch gar nicht mehr so richtig einparken können, Herr Böhne. Ist das richtig? Also ich könnte auch den Einparkassistenten benutzen.
Ja, das ist richtig. Das ist möglich. Aber ich sag mal, man muss trotzdem in der Fahrausbildung ja beigebracht bekommen, wie Rückwärtsfahren funktioniert, weil in diese Situation werde ich immer kommen, auch wenn ich zwar in der Prüfung den Einparkassistent benutze, aber wenn ich ihn in eine Sackgasse fahre und es heißt so, jetzt müssen wir mal umdrehen, dann muss ich auch beim Rückwärtsfahren in die richtige Richtung lenken können. Insofern kommt man da auch nicht wirklich drum rum. Ja, aber alle Assistenzsysteme...
Machen das denn tatsächlich auch manche Fahrschüler, dass sie das bei der Prüfung dann machen?
Selten bis gar nicht. Also ich ganz, ganz wenig.
Okay, also eher eine lustige Sache für die Theorie der praktischen Fahrprüfung. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Aber ja, vielleicht sollten wir noch über einen anderen Aspekt reden.
Entschuldigung, darf ich dann auch?
Frau Jordan, bitte.
Ich würde es gerne nochmal aus meiner Sicht sagen, weil ich sag mal, Ausbildung ist ja immer ein bisschen umfangreicher als die Prüfung, glücklicherweise.
Ja.
Und für mich gehört es inzwischen völlig normal dazu, dass derjenige natürlich seine Rangierübungen, die normalen Grundfahrübungen können muss. Das ist ganz klar, sonst kann er ja keine Parklücke finden oder sonst ist er auch nicht in der Lage, wenn er sich mal verfranzt hat, irgendwo umzudrehen und wieder rauszufahren. Er muss schon die Abmaße kennen und. Aber für mich ist es auch ganz klar, dass ich anbiete, das mal mit den Assistenzsystemen zu machen, weil man braucht da schon eine Anweisung, weil es reicht nicht zu sagen, hier ist der Knopf, mach an und da ist der Knopf, mach aus, sondern gerade die Grenzbereiche, die Gefahrenbereiche, da, wo ich mir die Felge kaputt mache, da, wo ich vielleicht mir das Auto kaputt mache, weil das Assistenzsystem da eben nicht hingucken kann oder es nicht absichert, das muss ich doch ein paar Schüler mitgeben. Also für mich gehört das ganz klar in die Ausbildung. Was derjenige dann an der Prüfung draus macht, haben Sie ja gehört, relativ wenig. Ja, aber ich denke, für seinen weiteren Weg muss er es doch haben.
Okay. Lassen Sie uns vielleicht noch ganz kurz über einen anderen Aspekt reden. Es gibt ja seit einigen Jahren die Möglichkeit, den Führerschein auch schon mit 17 zu machen und dann begleitet zu fahren. Das heißt, ich mache ganz normal einen Führerschein, darf dann danach aber nicht ohne Begleitung Auto fahren. Herr Heinze, wie beurteilen Sie das denn aus Ihrer Sicht? Ist das eine gute und sinnvolle Sache, die, ich sag mal, auch im Zweifelsfall der Fahrsicherheit dient?
Das, was wir beobachtet haben, ist in der Tat positiv. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir ACE-seitig sagen, der Führerschein mit 17 hat sich in der Praxis bewährt. Es leistet in der Tat einen sehr großen Beitrag zur Verringerung des Unfallrisikos. Warum ist das so? Es ist oft so, dass gerade junge Verkehrsteilnehmende sich überschätzen, das Auto, was sie fahren, nicht richtig einschätzen können und dann zu schnell fahren, ein Verkehrsschild übersehen. Und das genau ist beim begleiteten Fahren so nicht, weil man eine Respektsperson neben sich zu sitzen hat. Man hat ja nicht nur einen Beifahrer, der da stumm sitzt, sondern man hat eine Begleitperson, die muss mindestens 30 Jahre alt sein, die muss mindestens seit 5 Jahren einen Führerschein besitzen und darf nicht mehr als einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei haben. Und ehrlich gesagt, wenn ich mit 17 meinen Vater auf dem Beifahrersitz gehabt hätte, hätte ich auch nicht ausprobiert, wie weit der Drehzahlbereich geht. Also das ist schon eine sehr gute Geschichte, mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
Das klingt doch erstmal tatsächlich nach einer guten Sache. Über die Möglichkeiten, Fahrpraxis zu sammeln, nachdem man den Führerschein gemacht hat, reden wir gleich nach den Nachrichten noch ein wenig. Unser Thema heute, der Weg zum Führerschein und zur ersten Fahrpraxis. Und wir melden uns nach den Nachrichten wieder. Und weiter geht's mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Bei uns geht es heute rund ums Thema der Weg zum Führerschein und zur ersten Fahrpraxis. Und mein Name ist Stefan Römermann. Zugeschaltet sind weiterhin meine Expertinnen und Experten Christiane Jordan vom Fahrlehrerverband Berlin, Sören Heinze vom Autoclub Europa und hier bei mir in unserem Kölner Studio sitzt Arne Böhne vom TÜV Rheinland. Vor den Nachrichten haben wir schon mal ganz kurz über das Thema Fahrpraxis gesprochen, dass die wichtig ist. Herr Heinze, es ist ja durchaus so, viele junge Menschen haben gar kein eigenes Auto. Wenn die jetzt ihren Führerschein gemacht haben, wie kriegen die denn am besten die Fahrpraxis?
Na, das ist natürlich nicht ganz einfach. Auf jeden Fall bekommt man sie nicht, wenn man nur Übertragungen von Formel 1 schaut oder Videospiel King oder Queen ist bei Grand Theft Auto. Dann auf jeden Fall nicht. Und man bekommt es auch nicht, wenn man sich nach einer Woche Fahrpraxis einen Ferrari ausleiht. Was man tun sollte ist, oder tun kann, ist, dass man zum Beispiel Freunden anbietet, wenn sie am Wochenende weggehen wollen, dass man sie mit dem eigenen Auto, mit dem Auto der Freunde hinfährt und auch die Rückfahrt wieder übernimmt, dann natürlich selbstverständlich nichts trinkt. Eventuell hat man auch einen Freund oder eine Freundin, die einem mal ein Auto ausleihen kann. Das muss jetzt kein Neuwagen sein. Und vielleicht hat man auch im Umfeld eine Tante, die mal etwas aus einem Möbelhaus braucht, die ein eigenes Auto hat, der man Hilfe anbieten kann und sagt, du, ich fahre dich gleich hin und zurück. Also Gelegenheiten nutzen, besser gelegentlich fahren als gar nicht.
Wie steht es um das Thema Carsharing und Mietwagen? Da gibt es ja durchaus für Fahranfänger, sagen wir mal, einige Einschränkungen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, das ist so. Das ist auch nicht nur für Fahranfänger so, sondern auch für ältere Verkehrsteilnehmende jenseits der 70 Jahre. Da muss man einfach genau auf die Mietbedingungen achten. Also da muss man schauen, wie sind die Bedingungen des jeweiligen Carsharing-Anbieters oder wie sind die jeweiligen Bedingungen des Mietwagen-Anbieters. Viele Mietwagen-Anbieter erlauben eine Miete erst ab 21 Jahren und verlangen bis zum 25. Lebensjahr eine Zusatzgebühr. Das kennen alle Eltern.
Aber es gibt durchaus welche, die sagen, Fahranfänger sind auch willkommen. Man muss dann vielleicht nur eine zusätzliche Versicherung oder sowas abschließen.
Sind willkommen mit einer zusätzlichen Versicherung, ganz genau. Also das, wir, wie gesagt, wir kennen das alle vielleicht oder viele kennen es von uns. Als wir in die USA gefahren sind, das erste Mal mit 23 und haben eine Zusatzgebühr auf den Mietwagen bezahlt. Oder nach Mallorca oder nach Griechenland. Wie gesagt, das Ganze trifft aber auch Mieterinnen und Mieter von Fahrzeugen ab 70 oder ab 75 Jahren. Da muss man halt wieder genau schauen, was ist bei dem einen Anbieter so, wie ist es bei dem anderen Anbieter. Und dann muss man sich überlegen, was ist für mich die beste Alternative.
Wunderbar. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Wuttke aus Itzehoe. Herr Wuttke, was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung zum Thema?
Mehr eine Anmerkung, schönen Dank. Also ja, ich habe zwei Kinder, der eine 17, der andere 19. Der 17-Jährige hat gerade am Montag den Führerschein bestanden. Beide haben vorher, bevor sie dann also 18 geworden sind, kriegen jetzt Fahrerfahrung. Dieses begleitete Fahren finde ich persönlich wirklich völlig genial. Man hat auch mehr Ruhe als Elternteil vielleicht. Guckt sich das Ganze an zumindest. Nee, tatsächlich auch danach. Und was aber beim Führerschein ist, ich bin Jahrgang 65, ich habe noch 3 Stunden damals Pflichtstunden gehabt. Meine Frau ist Jahrgang 69, die hatte schon irgendwie 12 Pflichtstunden. Die Kalkulation eines Führerscheins ist heute fast nicht mehr möglich. Also wir haben 2.000 bis 2.500 Euro bezahlt, bei beiden Kindern unterschiedlich voneinander. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Ich glaube zu wissen, dass mir mein Fahrlehrer damals gesagt hat, nach der 3. Stunde, so, jetzt darfst du in die Prüfung. Und ich sage, um Gottes Willen, ich kann doch gar nicht Auto fahren. Sagt er, ja, aber die Pflichtstunden sind jetzt dahinter. Heute ist es so, dass die Pflichtstunden ganz zum Schluss rangehängt werden. Also zumindest haben wir aus 2 verschiedenen Fahrschulen bei unseren beiden Kindern diese Erfahrung machen müssen. Und man sich dann gefragt hat, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit davor gemacht? Seid ihr da einfach nur durch die Gegend gefahren? Ist das keine Pflichtstunde? Warum ist das keine Pflichtstunde? Das ist so ein bisschen unkalkulierbar. Okay. Und das kann man auch nicht vorher abklären. Also wir haben das auch gemacht, wie auch vorher am Anfang angesprochen wurde, mit Freunden gesprochen. Also meine Kinder vor allen Dingen, wo geht ihr hin? Was für Erfahrungen haben wir? Wir kommen aus Itzehoe, ist nicht sehr groß, hat ein paar Fahrschulen, die sind aber überschaubar, sodass man also relativ gut vergleichen konnte miteinander. Und da merkt man aber wirklich, auch die Informationen sind zwar gut, aber letztendlich ist es individuell, das ist auch logisch, aber es ist nicht kalkulierbar.
Ich glaube, die Frage ist angekommen. Vielen Dank, Herr Wuttke. Die gebe ich doch dann gleich mal an Frau Jordan. Wie wird denn der Fahrpreis am Ende berechnet? Das klingt tatsächlich so, als ob der Fahrlehrer irgendwie selber so ein bisschen entscheidet, wie viele Fahrstunden nötig sind.
Nein, also es wird am Leistungsstand gemessen grundsätzlich, aber es gibt halt eben Festpreise, zum Beispiel die Vorstellung zur Prüfung, um es mal hinten anzufangen, vorne ist der Grundbetrag, der die Theorie und Besuch im Büro und Ähnliches abdeckt. Das sind die Festkosten und was man berechnen kann, sind die sogenannten Sonderfahrten, die im Übrigen gesetzlich am Ende der Ausbildung liegen müssen. Also ist völlig korrekt, Herr Wuttke, ja, wenn die am Ende der Ausbildung liegen und die Übungsstunden, die man
da vornimmt. Die Sonderfahrten, das sind so Autobahnfahrt, Nachtfahrt und solche Sachen, ne?
Ja, genau. Und die sind ja auch mit Mindestminutenzahl vorgeschrieben und die dürfen also wirklich nur am Ende der Ausbildung liegen, also kurz vor der Prüfungsreife. Und von daher war das völlig korrekt. Und davor, da wird halt eben, ja, gelernt. Was gelernt wird, ist ganz einfach zu sagen, wir haben eine Grundausbildung, da wird sich erstmal mit dem Auto auseinandergesetzt. Man lernt das Auto kennen und bedienen mit einfachen kleinen Übungen. Ich sage mal, kann sich jeder vorstellen, Stop and Go braucht man irgendwo mal in der Stadt. Das Lenken wird ein bisschen übt und so weiter und so fort. Man lernt dann im Anschluss auch die Verkehrsregeln kennen, übt das. Und dann geht es von einfachen Situationen zu schwierigen Situationen. Mhm. Und ich sage mal, im nächsten Schritt dann auch in die Selbstständigkeit. Erst wird angeleitet, ja, kleinere Sachen gemacht und dann letztendlich bis hin zum selbstständigen Fahren. Und
wenn es klingt schon für mich so, als ob es nicht so ganz kontrollierbar ist, wie viele Fahrstunden ich eigentlich brauche, um zur Reife zu kommen, also zur Prüfung dann zu kommen.
Ja, also ich sag mal, so wie der Mensch individuell lernt, so individuell ist auch wirklich die Ausbildung. Also da ist gefordert, derjenige, der selbst lernt, er weiß, wie er lernt, braucht er etwas mehr, länger Zeit, ist ein Schnelllerner. Die Schnelllerner sind meines Erachtens sehr, sehr selten, die wirklichen echten Schnelllerner. Meistens braucht der Mensch ein bisschen mehr Zeit. Und dann ist das auch die Frage, wie schnell ist er praktisch veranlagt, wie schnell, auch wie viel Zeit nimmt er sich in seinem Leben, um das zu lernen. Ich sag mal, wenn die Fahrstunden natürlich, weiß ich nicht, jetzt 4 Wochen auseinander liegen, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, sich immer wieder dran zu erinnern, was war das letzte Mal.
Aber wenn ich jetzt anfange mit einem Führerschein, muss ich ja irgendwie zumindest mal grob kalkulieren können. Was legen Sie denn da zugrunde sind das die Erfahrungswerte oder schreiben Sie da nur die Pflichtstunden dann auf, was Sie dann den Fahrschülern sagen?
Na, er muss so, dass er nachher ein sicherer, verantwortungsvoller und umweltbewusster Fahrzeugteilnehmer wird. Das ist das Ziel der Ausbildung und das durchläuft er. Da gibt es so ein curricularen Leitfaden zum Beispiel, an dem man sich halten kann. Da ist eine Ausbildungsdiagrammkarte da dran und das geht man eigentlich mit dem Fahrschüler durch, notiert ihm das und sagt, schau mal, wir haben heute das und das gemacht, das kannst du jetzt schon, das musst du noch üben. Also in jeder Fahrstunde gibt es ja einen Anfang und einen Abschluss. Also einmal Anfang, was machen wir heute? Was ist deine Einheit? Welche Ziele sollst du heute erreichen? Und zum Schluss muss ich doch jeweils auch dem Schüler mitteilen, was hat er denn heute geschafft? Oder er darf das auch selber einschätzen. Ist ja, ja viel spannender. Wo stehe ich? Also ich denke, da muss schon Transparenz und Klarheit rein und eine Struktur in die Ausbildung. Und dann weiß der Schüler auch, was auf ihn zukommt und was noch hinkt. Zeitgleich muss natürlich auch die Theorie mitgelernt werden, weil ohne die Basis der Theorie kann ich natürlich
nicht
in der Praxis schwer bestehen. Ne?
Ich würde aber die Frage noch mal ganz kurz an Herrn Heinze auch noch mal geben. Herr Heinze, wie soll man denn als Fahrschüler, der angeht, kalkulieren, welche Kosten da wirklich auf mich zukommen? Das klingt für mich immer noch alles etwas nebulös, ehrlich gesagt.
Na, Frau Jordan hat es ja gerade schon gesagt. Dass es gibt
es
eben,
hängt natürlich vom Einzelfall ab, klar.
Ist klar, es hängt vom Einzelfall ab, aber es gibt bestimmte Fixkosten, die kann man sich aufschreiben, die stehen da, die kennt man. Und dann gibt es eben die variablen Kosten, die mit dem eigenen Können zusammenhängen. Ich glaube, dass aus Sicht des Verbrauchers und der Verbraucherin wichtig ist, dass da Transparenz herrscht, dass man also von vornherein weiß, das kostet das, dies kostet jenes und wenn ich 2 Stunden mehr brauche, dann kostet mich das, das, das und das. Transparenz, Übersicht und die schriftliche Vereinbarung über diese Konditionen, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ansonsten ist das eben so, dass der eine oder die eine 1 Stunde mehr braucht und der andere 2. Dafür fällt dann auch der eine mal durch und der andere schafft es beim ersten Mal. Das ist so.
Herr Wuttke, ich glaube, wir sind von Ihrer ganz ursprünglichen Frage ein bisschen dann noch abgekommen. Aber ich hoffe, wir konnten Ihnen trotzdem ein bisschen weiterhelfen.
Problem, ich wollte ja nur meine Erfahrung mitteilen.
Ja.
Also ich sag mal, 2000 bis 2500 ist die Relation, die wir bei uns festgestellt haben. Und ich glaube mal, als ganz grob Kalkulation kann man damit rangehen.
Okay, vielen Dank für Ihren Anruf.
Bis
ja, Herr Heinz, ist das auch ein Erfahrungswert, wo Sie sagen würden, dass das passt ungefähr beim Führerschein?
2000 Euro ist immer eine gute Hausnummer, wenn man die sich vornimmt. Da freut man sich, wenn es ein bisschen billiger wird. Und wenn es ein bisschen teurer wird, ist es nicht so schlimm. Das ist aber auch bundesweit nicht einheitlich. Ja, also Sie zahlen ja auch für eine 3-Zimmer-Wohnung in Itzehoe weniger als für eine Dreizimmerwohnung in der Münchner Innenstadt. Das hat was mit Konkurrenzsituationen zu tun. Da muss man einfach schauen. Also das ist nicht bundeseinheitlich einmal rübergekehrt, außer eben die Fixkosten für die verschiedenen Fahrten.
Ja, in unser Nachbarstudio ist jetzt eingezogen mein Kollege Thomas Meinhardt, mit der für uns die Hörerfragen im Blick hat. Herr Meinhardt, was kam denn für besonders häufig für Fragen?
Die Fahrpraxis und die Fahrausbildung, das ist nicht immer so das Gleiche. Viele haben ja den Führerschein, wir haben schon gehört von der Nervosität bei der Prüfung. Und die Fahrpraxis spricht eine Hörerin an, der Sohn hat nach der Führerscheinausbildung dann noch gar nicht so lange her ein Fahrsicherheitstraining gemacht. Und kurz danach kam der Sohn mit der Familie in die Situation, auf der Autobahn eine Vollbremsung machen zu müssen. Und die Hörerin berichtet, ihr Sohn hat das super hingelegt, aber wahrscheinlich auch nur, weil dieses zusätzliche Fahrsicherheitstraining ihm eben da die Befähigung gegeben hat. Also die Ausbildung nach der Ausbildung, bieten die Fahrschulen die auch direkt an oder besser die Automobilclubs?
Ja, Frau Jordan, bieten Sie solche zusätzlichen Dienste auch an nach der Fahrprüfung oder ist danach dann tatsächlich komplett Schluss?
Also erstmal ist zum Beispiel die Gefahrbremsung Bestandteil der Ausbildung.
Genau, das sollte eigentlich ohnehin tatsächlich dazugehören. Ja, also trotzdem ist es so.
Unter anderem kann sie auch natürlich Bestandteil der Prüfung sein. Und von daher, das ist erstmal drin. Unser Ziel der Ausbildung ist natürlich, sage ich mal, von den physikalischen Grenzen weit weg zu bleiben mit der Fahrweise. Also eine sichere, wirtschaftliche, umweltschonende Fahrweise zum Beispiel an den Tag zu legen und natürlich kann so ein Sicherheitstraining auch noch mal zusätzlich etwas bewirken.
Herr Heinze, vielleicht würde ich da dann noch mal kurz an Herrn Heinze gehen. Was würden Sie sagen, Fahrsicherheitstraining auch in jedem Fall ratsam oder eigentlich nur optional, weil, naja, die Situationen kommen eh nicht so oft vor?
Ich räume ein, ich bin da natürlich befangen, weil wir einerseits den Einsatz für Verkehrssicherheit in unserer Satzung haben und andererseits selber Fahrsicherheitstrainings anbieten für Bus, für LKW, für Transporter, für Auto, für Motorradfahrer und für Pedelec-Fahrer und selber Verkehrssicherheitstage veranstalten, um zu schauen, wie reagiert ein Auto in einer Grenzsituation. Also grundsätzlich, ob Anfänger oder Routinier, ein Fahrsicherheitstraining, das kann nie schaden. Und das Wissen, wie reagiert ein Auto in Grenzsituationen, am eigenen Leib kennenzulernen, ist schon was anderes, als es sich anzusehen.
Nur ganz kurz, wie viel zahlt man für so ein Fahrsicherheitstraining in der Regel, so Pi mal Daumen?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Es gibt sogar geförderte Trainings vom Arbeitgeber. Das kann 80 Euro kosten, das kann 150 Euro kosten, aber das ist so ungefähr die Größenordnung.
Okay. Ja. Eine Mutter sucht verzweifelt nach einer Fahrschule für ihre Tochter. Die Tochter ist nur 1,41 Meter groß. Sie ist nicht behindert, aber eben sehr klein und findet jetzt keine Fahrschule, die ihr einen Führerschein für alle gewünschten Klassen anbietet.
Ja, Frau Jordan, kann man dieser Dame irgendwie weiterhelfen?
Das ist wirklich schwierig. Also ich, das ist natürlich, ja, die Größe ist, das ist schwierig. Da muss er rumprobieren.
An wen könnte sie sich denn im Zweifelsfall wenden?
Wo sie sich hinwenden kann, an den Fahrlehrerverband ihres Bundeslandes. Also ich denke mal, dass dort ihr vielleicht irgendwo ein Stück weit weitergeholfen wird, weil man natürlich muss man erstmal ein Auto finden, wo es gegeben ist. Wenn es tatsächlich nicht mit einem normalen Auto und mit der Sitzhöhenverstellung und klappt, oder vielleicht noch einen kleinen Keilkissen, wenn es da nicht klappt. Sie muss ja auch richtig sitzen können. Also man kann ja nicht stehen im Auto. Dann muss man andere Lösungen finden. Aber ich würde mich zunächst erstmal vielleicht an den Fahrlehrerverband ihres Bundeslandes wenden, ob die da wissen, wer da vielleicht eventuell weiterhelfen kann. Die haben zumindest einen Überblick oder können ein bisschen was nachfragen.
Wunderbar. Da gibt es ja gleich die Frage, was machen denn Menschen mit Behinderungen? Gibt es da spezielle Fahrschulen, die sowas vielleicht anbieten?
Das hatten wir ja schon mal ganz kurz, Frau.
Ja, da gibt es die Liste. Zum Beispiel auf der Seite der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände. Da sind alle Fahrschulen bundesweit gelistet, die sich da in diesem Bereich bewegen und ausbilden.
Wunderbar. Dann die nächste Frage. Was ist von einer Intensivfahrschule zu halten?
Was ist eine Intensivfahrschule, Frau Jordan? Sind das diese 14 Tage Schnellkurse?
Ja, das könnte man so umschreiben. Also es ist kein Fachbegriff, deswegen, also ich denke mal, es ist damit 14 Tage Ausbildung gemeint. Für die echten Schnelllerner kann das eine super Lösung sein. Aber ich sag mal, ich gebe mal zu bedenken. Man hat gerade die Lernzeit um ein Jahr verlängert bei BF17 und hat festgestellt, 20% weniger Unfälle und die jungen Leute, die rauskommen und das erste Mal wirklich ihre echte Alleinfahrt haben, fühlen sich deutlich sicherer und sind routinierter. Und dann will man die Ausbildungszeit auf 14 Tage pressen.
Herr Böhne, was ist denn Ihre Erfahrung? Sie haben ja auch mit den Fahrprüfungen ja zu tun. Kann man feststellen, dass bei diesen 14-Tage-Crashkursen, passt vielleicht nicht ganz das Wort, dass da mehr Leute durchfallen, dass sie vielleicht etwas unsicherer fahren? Oder ist das eigentlich, spielt das keine große Rolle?
Also tatsächlich muss ich sagen, haben wir das so jetzt nicht in der Beobachtung, ob es da andere Bestehensquotenergebnisse gibt. Aber das ist so nach meiner Einschätzung ist das unauffällig tatsächlich. Aber es ist natürlich so, dass das alles sehr gepresst und sehr eng abläuft. Und
es ist halt stressig für die Leute.
Es ist stressig und dann steht der Prüfungstermin, ist ja dann sofort auch anberaumt zum Ende dieser kurzen Ausbildung. Ja, und was ist, wenn der nicht klappt? Wenn die Prüfung nicht klappt, dann ist es sowieso mit den 14 Tagen vorbei und man muss eine Wiederholungsprüfung machen und dann vergeht halt mehr Zeit.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Niemann aus Lingen, und er hat einen Vorschlag. Herr Niemann, was ist Ihr Vorschlag?
Ja, guten Tag, schönen guten Tag in die Runde. Ich fahre seit über 20 Jahren mit dem Pkw und hatte jetzt das große Glück, über die Feuerwehr, um unsere Feuerwehrautos bewegen zu dürfen, den C-Führerschein zu machen. Und wie das auch in der Ausbildung ist, da gibt es oft Situationen, wo auf einmal Autos aus Straßen rauskommen und noch meinen, okay, vor dem LKW kann ich noch mal schnell rum oder auf die Straße. Und mein Fahrlehrer und ich kamen auf die Idee, dass es doch vielleicht sinnvoll wäre, dass es eine passive Pflichtstunde, sprich man fährt auf dem LKW mit, um als Führerscheinbewerber auch mal die Situation von LKW-Fahrern mitzubekommen. Das war für mich sehr interessant. Ich habe da einen ganz anderen Blick jetzt auf LKW-Fahrer selbst. Und vielleicht kann man das irgendwie in die Ausbildung mit integrieren, weil es einfach für mehr Verständnis sorgt und dementsprechend auch das gemeinsame Leben auf der Straße doch erleichtern könnte.
Ja, ein interessanter Vorschlag. Herr Niemann, vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Böhne vom TÜV Rheinland, Sie würden da eventuell gerne was zu sagen.
Ja, also wir hatten ja gerade vor wenigen Minuten drüber gesprochen, dass ein Führerschein ungefähr 2.000, vielleicht sogar etwas mehr Euro kostet und dass das für viele Menschen, die ja ihre Mobilität auch erwerben wollen, mobil sein wollen, schon viel Geld ist. So, und jetzt ist natürlich klar, wenn ich jedem Fahrschüler sage, du musst jetzt auch eine Fahrstunde zumindest mal mitfahren beim LKW, dann steigen die Kosten und eine LKW-Fahrstunde oder LKW-Fahrt ist generell natürlich teurer als eine mit dem PKW. Das ist das eine. Und darüber hinaus ist das natürlich auch organisatorisch schwierig, weil nicht jede Fahrschule hat einen LKW vor der Tür stehen. Man muss also dann wieder irgendwo hingehen, sich einen mieten. Aber natürlich von der Verkehrssicherheitsidee her wäre das eine gute Sache, um einfach mal einen anderen Blick auf den Verkehr zu bekommen, wenn man im LKW sitzt.
Als Pflichtstunde, also sagen wir mal, vielleicht schwierig durchzusetzen, aber wenn man es privat organisieren kann, mal mitzufahren,
ja,
mit dem LKW?
Ja, das macht ja auch Spaß, also oder kann Spaß machen. Wenn man ein bisschen interessiert ist, macht das wirklich Spaß, mal auch mit dem LKW mitzufahren, und wenn man es dann auch irgendwann mal selber fahren kann, das kann Spaß machen, ja.
Also Herr Niemann, Ihr Vorschlag kommt gut an. Vielen Dank für den Anruf. Zur nächsten Frage.
Ja, leider gibt es nicht immer so reibungslose Abläufe, wie wir sie jetzt schon oft gehört haben. Da gibt es die Sparangebote und das klappt dann im Nachhinein nicht. Dann gibt es die wechselnden Fahrlehrer. Die einen mögen das, die anderen mögen das nicht. Dann kommt man mit dem Fahrlehrer vielleicht nicht so zurecht. Der Wechsel der Fahrschule ist dann immer schwierig und macht die Sache noch viel teurer. An wen wendet man sich? An den Verband, an den Automobilclub, wenn es überhaupt nicht mehr klappt? Wo kriegt man Rat und Hilfe?
Frau Jordan, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wenn man mit seiner Fahrschule nur partout nicht zurechtkommt?
Ja, man hat natürlich einen Vertrag geschlossen mit dieser Fahrschule, und wenn gar nichts geht, also ich bin ja immer dafür, man setzt sich an einen Tisch und versucht erstmal die Sachen aus dem Weg zu räumen, eine Möglichkeit vielleicht innerhalb der Fahrschule, vielleicht einen Fahrlehrer zu wechseln, wenn irgendetwas nicht klappt. Wenn es dann einer ganzen Fahrschule liegt und man ist unsicher. Also eine neutrale Stelle ist natürlich der Fahrlehrerverband des jeweiligen Bundeslandes, und dass man nachfragen kann, ist das alles so richtig? Ich glaube, da geht es auch viel um Unsicherheit. Ne? Darf ich das, darf ich das nicht oder irgendwie so? Ich würde mir da einen Rat holen, wenn es geht. Ansonsten, ja, wenn gar nichts mehr geht, dann muss man halt leider wechseln. Deswegen, ich denke, am Anfang ist ganz, ganz wichtig, dass man auch persönlich nachhakt. Fühle ich mich da wohl? Sind meine persönlichen Anforderungen? Ich möchte gern vormittags fahren. Fahren die auch vormittags? Ich möchte gern abends fahren. Fahren die auch arbeiten?
Also darf möglichst viel Fahrlehrer einfach wirklich vorab klären.
Ja, vielleicht mal eine Schnupperstunde in der Theorie. Darf ich das? Ja, dass man einfach auch sagt, jetzt bin ich überzeugt. Hier fühle ich mich wohl, hier gehöre ich hin.
Wunderbar.
Ein ganz großes Thema sind Führerscheine aus dem Ausland. Das gilt für Menschen, die aus dem Ausland hierher kommen, die einen Führerschein im Ausland gemacht haben, als Studenten jetzt vielleicht in Deutschland sind. Wo erkundigt man sich? Welche Hilfen geben die Fahrschulen? Die ungenaue oder graue Umschreibung, die wollen wir mal jetzt schnell außen vor lassen.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob Frau Jordan, ich glaube, Sie sind da nicht ganz die richtige Ansprechpartnerin. Vielleicht Herr Heinze, wenn ich mit einem ausländischen Führerschein hier ankomme, als beispielsweise ausländischer Student, was muss ich da beachten?
Da muss ich beachten, dass unter Umständen mein Führerschein, den ich gemacht habe, dass der nicht automatisch gilt hier bei uns in Deutschland und auch in Europa. Da sollte ich mich also ganz genau kundig machen. Ich habe jetzt nicht für alle Länder außerhalb der EU die Übertragbarkeiten der Führerscheine im Kopf.
Aber an welche Stelle muss ich mich im Zweifelsfall dafür wenden?
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das nicht weiß. Damit habe ich nicht.
Ja,
ganz ehrlich, bitte, Frau Jordan, bitte.
Na, selbstverständlich. Also es begründet mal wieder die Fahrerlaubnisverordnung. Und dort steht drin, Sie müssen zu Ihrer Führerscheinstelle, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, weil ich denke, das ist leichter verständlich, die Führerscheinstelle müssen Sie suchen in Ihrem Kreis, Land, Stadt und dort kann man Ihnen auch weiterhelfen.
In Ordnung.
Ja, es gibt Listen, das ist die Anlage der FEF, da stehen drin, welche Führerscheine umgeschrieben werden, mit Prüfung, ohne Prüfung, Theorie, Praxis und. Das ist so vielfältig, können wir hier in der Sendung nicht erörtern. Ja. Aber das ist, denke ich, ein Ansprechpartner oder eine gute Fahrschule suchen und
sagen, gibt es auch Fahrschulen, die fremdsprachige Fahrlehrer haben, also die eine andere Sprache haben, findet man auch. Und das ist auch zulässig.
Ja, muss man sich anstrengen, aber findet man auch.
Ja, vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz ergänzen. Herr Böhne, man kann ja auch die Fahrprüfungen, also vor allem die Theorieprüfung in Fremdsprachen machen. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären, wie das läuft.
Ja, man kann die theoretische Prüfung auf Deutsch machen, logischerweise. Und auch Deutsch mit Kopfhörer wird auch angeboten. Außerdem gibt es 12...
Also für Leute, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben.
Die eine Leserechtschreibschwäche haben zum Beispiel, kann man sich die Fragen vorlesen lassen. Und es gibt 12 Fremdsprachen, werden angeboten für die Theorieprüfung. Die praktische Prüfung allerdings findet dann auf Deutsch statt, weil natürlich der Prüfer oder die Prüferin jetzt Deutsch kann, vielleicht noch eine zweite Sprache irgendwie, aber das natürlich nicht alles abbilden kann. Und um da eine Gleichberechtigung herzustellen in der praktischen Prüfung, finden die praktischen Prüfungen alle auf Deutsch statt.
Okay. Darf da dann im Zweifelsfall der Fahrer... Ja, bitte?
Also für die jetzt, sage ich mal, Deutsch nicht als Muttersprache haben. Da hat die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände zum Beispiel auch eine Liste zusammengestellt. Die wichtigsten Worte, die ich denn in Deutsch können muss, so wie rechts, links, nächste rechts, nächste links, solche Sachen. Das, was der Prüfer dann, na, das ist auch mit den Prüforganisationen, denke ich mal, abgesprochen, das, was man braucht, um praktisch auch in Deutsch eine Prüfung fahren zu können, dass man
und damit,
diese Sachen versteht.
Damit geht unsere Sendung jetzt aber langsam aber sicher zu Ende. Vielen Dank an meine Experten und Expertinnen. Christiane Jordan vom Fahrlehrerverband Berlin, Sören Heinze vom Autoclub Europa und Arne Böhne vom TÜV Rheinland. Danke an die Kollegen hinter den Kulissen in Regie und Technik und am Hörertelefon. Und danke natürlich auch an die vielen Hörerinnen und Hörer, die sich mit Fragen beteiligt haben. Nächste Woche geht es hier im Marktplatz dann nochmal rund ums Auto. Das Thema dann Carsharing. Ein Auto für viele Nutzer. Kommenden Donnerstag hier bei uns im Deutschlandfunk. Und wenn Sie jetzt ohnehin nichts Besseres zu tun haben, dann bleiben Sie einfach dran. Nach der Sendung läuft hier, nach den Nachrichten läuft hier die Sendung Umwelt und Verbraucher mit meiner Kollegin Britta Fecke. Und da geht es um verheerende Waldbrände im Herzen Russlands. Tja, und das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.